2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Im letzten Teil der großen Millanton Meets Saisonvorschau geht es einzig und allein um unseren FC St. Pauli und ich freue mich sehr, dass ich das gesamte Team des Vor- und nach dem Spielformats bei mir begrüßen darf. Ich fange mal mit dem ältesten Vertreter des Teams an, unser Veteran im Vor- und nach dem Spiel. Moin Michael.
Moin Yannick. Hallo, grüß dich.
Schön, dass du da bist und unsere Neuzugänge. Einmal Moin Kasche.
Moin.
Und der Bobby ist auch da.
Moin, schön mal wieder hier zu sein, Yannick.
Ja, schön, dass wir uns alle vier mal wieder zusammen hören. Das mit dem Sehen werden wir vielleicht hoffentlich in allzu naher oder baldiger Zukunft hinkriegen. Lass uns doch einfach mal so ein bisschen überlegen und zurückschauen. Es ist am Ende Platz 10 geworden. Das hätte, glaube ich, im vergangenen Winter jeder gekauft, nachdem, wie es nach der Hinrunde aussah. Ja, Bobby, mit dir einfach mal angefangen. Wie blickst du auf die Saison des FC St. Pauli und auch auf deine erste Saison im Format VDS-NDS zurück?
Ja, ich fange mal mit dem VDS-NDS an. Also es ist generell das Millerton-Team, aber auch hier ist, also fühle ich mich direkt super wohl drin. Also es ist eine schöne Gemeinschaft, da freut man sich immer. Und zu den Folgen ist es eigentlich genauso, wie ich es mir vorher ausgemalt hatte. Dass man die anderen Vereine und vor allen Dingen bei mir habe ich echt über die letzten Jahre immer so kleine Fetzen im Kopf, die man dann mit den Gesprächspartnern von den anderen Vereinen nochmal besprechen kann, um den Verein besser kennenzulernen. Also bei meinem ersten Gespräch mit Fadi vom Nürnberg, da hatte ich noch so ganz alte Sachen im Kopf, dass die Spieler vor der Kurve irgendwann mal die Trikots abgeben mussten. Und sowas kann man dann wunderbar mit denen nochmal erörtern, weil wir sind ja alle Experten vom FC St. Pauli. Und so hat man echt eine wunderbare Gelegenheit, die anderen Vereine nochmal schön kennenzulernen. Und zur Saison vom FC St. Pauli. Also es hat sich so ein bisschen geändert, mein Bild, wo nachdem ich das klasse Projekt mit Tim gehört hatte, da hatte Schulle ja in der Vorbereitung schon gesagt, in was für einem desaströsen Zustand die Mannschaft war, also körperlich wie mental. Ich war auch am Anfang ein bisschen skeptisch vor der Saison, auch mit der Qualität in unserem Kader, was Schulle ja auch meinte. Und deswegen bin ich unterm Strich, weil ich schon wieder sehr schwarz gemalt habe, schon relativ glücklich, dass wir Zehnter geworden sind. Und weil ich vor allen Dingen auch nicht mit so einer Bombenrückrunde gerechnet hatte. Deswegen bin ich unterm Strich, so wie es verlaufen ist, echt zufrieden. Und auch wenn da ein paar Medien ja mal ein bisschen mehr reininterpretiert haben zum Ende, ist das, glaube ich, mehr als wir, oder zumindest ich vor der Saison erwartet hatte.
Ja, ich denke auch gerade, wenn man den Saisonverlauf anguckt, ist es am Ende vollkommen in Ordnung. Muss man jetzt mal sehen, ob man das in der kommenden Saison, gerade mit der Besetzung, wie sie uns in der kommenden Saison erwartet, ob man das halten kann. Kasche, wie sieht es denn bei dir aus? Wie blickst du auf deine ersten Gespräche in unserem Format hier zurück? Und wie blickst du auf die vergangene Saison des FC St. Pauli?
Ich fange auch mit dem VDS-NDS an. Für mich hat dieses Format mir die Möglichkeit gegeben, so aus weiter Ferne, also aus Wiesbaden, wieder näher an den Verein reinzurücken. Also es hat einfach sich wieder viel mehr mit den Gegebenheiten am Spieltag zu beschäftigen, mit der Fanszene, mit allem drum und dran. Auch dass man sich wieder gefreut hat auf jedes einzelne Spiel, was man sehen konnte. Auch wenn man nicht vor Ort sein kann. Was mich noch richtig gekickt hat, war einfach so dieser Austausch mit Fans anderer Vereine, sei es Paderborn, sei es Darmstadt oder auch Holstein Kiel. Und dann auf dem Level zu reden, so das, was Bobby eben auch schon sagte, dieses sich an Anekdoten zu erinnern, sich auch an seine alten Spiele zu erinnern, wie man ausgefahren ist, als das noch möglich war. Das klingt jetzt so ein bisschen schlimm, aber ist gar nicht so gemeint. Ich fand die Saison, ich habe die ganze Zeit gedacht, dieser Fußball, den sie spielen wollen, den kann man erkennen. Den kann man wirklich erkennen. Und ich habe da immer dran gedacht, dass das immer so, da hat immer nur Mühe gefehlt. Irgendwie so ein Element hat gefehlt. Wir haben nie schlecht Fußball gespielt. Ein, zwei Spiele ganz klar verloren, wo wir uns ein bisschen am Abschießen lassen. Aber ich habe eigentlich nicht gedacht, dass wir da unten reingehören, auch wenn wir da nach dem siebten Spieltag da unten drin standen. Aber und dann mit der, dass dann zur Winterpause dieses Element oder besser gesagt so zwei, drei Elemente hinzukamen. Nämlich einmal, dass Burgstaller wieder fit war, dann die Leihe von Mamouche und von Salazar. Das waren halt so Elemente, wo du dann gesehen hast, so Bombs. Jetzt geht's auf einmal. Und das hat so viel Spaß gemacht, diese Rückrunde sich anzuschauen, wie diese Mannschaft immer besser funktioniert hat. Das hat auch jedes, alle haben das erste Mal, wenn man mit gegnerischen Fans spricht und alle sagen so, boah, was spielt ihr gerade für einen geilen Fußball? Und vor allem, wir haben alle so ein bisschen Respekt vor euch. Das fand ich schon ganz cool.
Ich habe mich gerade total wiedergefunden, als du gesagt hast, hier, das hat dir wieder die Möglichkeit gegeben, näher an deinem Verein zu sein. Das war ja genau der Grund, weshalb ich vor mittlerweile, ich glaube 14, 15 in der Saison habe ich meinen ersten Gehversuch gemacht, oder Ende 2015, also mittlerweile auch schon ein paar Jahre her, weil das einfach für mich aus Berlin die Möglichkeit war, mich aktiv im Vereinsleben irgendwie zu beteiligen und näher dran zu sein, auch aus der Ferne. Das habe ich gerade sehr, habe mich sehr daran erinnert, wie das bei mir damals losging. Jetzt bin ich ja mittlerweile auch schon seit 4 Jahren hier. Michael, du hast ja damals, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, kannst du ja vielleicht mal kurz erwähnen, wie lange es dieses Format jetzt schon gibt. Wie blickst du auf die vergangene Saison des Formats zurück und auch auf die des Vereins? Und ja, was hat sich vielleicht so in den letzten Jahren beim VDS NDS getan?
Ja, also Hinrunde für mich war irgendwie dann doch ein klares Lowlight, so wie es sich entwickelt hat. Kascha hat es ja schon erzählt. Highlight war dann die Rückrunde an sich. Und Highlight war dann irgendwie auch dieser Derby-Sieg gegen die Nachbarin im März, das ich auch in zwei Gesprächen besprechen durfte. Das war so mein Highlight. Und ja, ansonsten, was natürlich komplett gefehlt hat, war dieses im Stadion sein. Da denke ich mal, rede ich für alle hier. Dann diese Gespräche zu führen, war schon ein bisschen komisch, weil wir ja immer eigentlich auch davon leben oder dieses Format davon lebt, dass wir auch von den Erlebnissen drumherum sprechen. So, und wenn man einfach nur irgendwie Fernsehen guckt, ist das natürlich wirklich sehr, sehr eindimensional, das Ganze. Und auf das Sportliche beschränkt, wenn überhaupt. Und ja, ansonsten, ja, VDS-NDS in den letzten Jahren, ja, also wir haben damit irgendwie 2014 begonnen, so langsam, und hatten ja auch immer in den ersten 2, 3 Jahren immer, ja, viele Aussetzer, weil wir halt einfach nicht genügend Leute waren, und deswegen bin ich umso froher, dass jetzt auch Bobby und Kasche dabei sind, dass wir hier wirklich jetzt schon die dritte Saison in Folge auch, also auch davor waren wir schon ganz gut besetzt, aber dass wir jetzt 3 Saisons in Folge quasi jedes Spiel besprechen konnten, doppelt auch. Und dieses ganze Team hier, das hat sich schon gezeigt in der ersten Saison, ist, glaube ich, ein ganz gutes, so wie wir uns auch abstimmen und wie das funktioniert und wie wir uns die Bälle hin und her schießen. Insofern, ja, freue ich mich drüber und freue mich vor allen Dingen auf die nächste Saison und freue mich dann auch, mit euch wieder im Stadion sein zu dürfen, wie auch immer das aussehen wird.
Da kann ich ganz viel unterschreiben. Also ich glaube, ins Stadion wollen wir alle zurück, und auch dieses, du hast gesagt, naja, am Anfang sind viele Folgen ausgefallen. Ich glaube, das lag zu einem daran, dass man selber personell noch nicht so gut aufgestellt war, aber das glaube ich auch erst in den letzten Jahren, was einige Vereine angeht, dass die Fanszene da erst irgendwie präsenter in Social Media wurde. Also ich weiß nicht, ob das vor 6, 7 Jahren auch schon so war, dass du auf Anhieb zu jedem Verein zumindest jemanden auf Twitter oder Instagram oder so gefunden hast, den du ansprechen konntest, oder würdest du mir da widersprechen?
Nee, es ist auf jeden Fall einfacher geworden. Also es liegt natürlich zum einen daran, dass wir uns ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut haben über die letzten Jahre. Das kommt dazu. Und natürlich auch, dass immer mehr Menschen zum eigenen Sender werden für ihren Verein, sei es ein Podcast oder Blog oder wie auch immer. Und da schließen sich jetzt viele Kreise. Und insofern haben wir mittlerweile, würde ich sagen, einen guten Pool und auch eine gute Reputation. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Also die Leute kommen gern zu uns in den Podcast. Und vielen muss man das gar nicht mehr erklären. Die wissen schon, worum es geht. Das ist gut.
Ja, da hat sicherlich auch die Arbeit allgemein im Milan schon mit zu tun. Und wie du schon sagst, also ich glaube, wenn man jetzt durch die kommende Saisontabelle oder durch die Vereine, die in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen, guckt, ich glaube, die einzigen, die jetzt keinen Fan-Podcast haben, sind vielleicht Rostock, Dresden und Sandhausen. Sandhausen hat einen vereinsinternen Podcast. Welle 1953 von Dresden würde ich jetzt so in Klammern setzen als Fan-Podcast. Sie sind ja auch eher Medienschaffende, die das machen. Und Rostock ist auch irgendwie an so einen Radiosender angeschlossen, aber der Rest hat, glaube ich,
Vergiss Heidenheim.
Nee. Ja, Heidenheim vergesse ich immer. Da habe ich jetzt in der Saisonvorschau nach Kanada telefonieren müssen.
Ja, siehst du.
Was sehr nett war, zugegeben, aber ja, es spricht jetzt nicht gerade für die hiesige Fanszene, dass sie da medial nicht irgendwie präsent ist. Deshalb.
Ich hätte jetzt gedacht, dass es bei Rostock ein bisschen einfacher wäre, hätte ich tatsächlich gedacht.
Ja, ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich habe wirklich also seit ich geplant habe, dieses Format hier zu machen, diese spezielle Saisonvorschau, die dann jetzt den Namen Millanton Meets bekommen hat und in 7 Teilen inklusive diesem auf die kommende Saison vorausblickt. Ich habe wirklich viele, viele Leute angeschrieben oder innerhalb eines Tweets darum gebeten, mir zurückzufolgen, was ja immer bei Twitter immer noch so ein bisschen schwierig ist. Du kannst Leute eigentlich teilweise einfach nicht anschreiben, weil sie sich ja teilweise auch aus gutem Grund nicht dazu bereit erklären, dass jeder Hinz und Kunst sie anschreiben kann. Aber die Bereitschaft war wirklich, wirklich sehr eingeschränkt und also viele haben gesagt, ja, coole Sache, aber traue ich mir nicht zu. Das habe ich aber so auch bei anderen Vereinen gehabt, auch als ich dann geguckt habe, dass ich wollte ja von vornherein einen hohen weiblichen Anteil auch dabei haben, habe ich jetzt mit insgesamt 9 weiblichen Gesprächspartnerinnen auch geschafft. Aber das war wirklich alles andere als einfach, weil viele immer noch, so wie es vielleicht allgemein auch in der Fußballlandschaft ist, dass ja viele einfach noch so in der zweiten Reihe stehen und sich nicht trauen, diesen Schritt nach vorne zu machen. Das habe ich in der Suche nach GesprächspartnerInnen immer wieder gehabt, dass sie zwar sagen, ja Mensch, finde ich cool, aber guck mal, ob ich lieber jemand anders findet. So. Aber grundsätzlich, wie du sagst, hat sich das ja in den letzten Jahren auf jeden Fall gebessert und wir blicken auf die, weiß ich nicht, zweite, dritte goldene Saison zurück. Und ja, aber dann lass uns mal so den Bogen machen von dem Rückblick auf das Vergangene hin zur jetzigen Situation. Bobby, wenn ich dich frage, wir haben ja so ein bisschen eingekauft, beziehungsweise vieles ist auch ablösefrei zu uns gekommen. Manche altverdiente Spieler sind gegangen, ohne jetzt direkt Namen zu nennen, weil das kannst du jetzt gerne machen. Auf wen freust du dich am meisten von dem, was bisher bekannt ist und wen wirst du schmerzlich vermissen am Millantor?
Also wir haben ja grundsätzlich nicht so viele neue geholt. Ich glaube, es hat Schulz auch irgendwann in dem Podcast mit Tim nochmal gesagt, dass es auch viele Überraschungen geben wird von Spielern, die letztes Jahr noch nicht so eine große Rolle gespielt haben. Ein Aremu, ein Buchtmann, ein Ditgen, ein Daschner. Da bin ich eigentlich am meisten gespannt drauf, wie sich jetzt die 4, aber auch noch ein paar andere wie die vielleicht es schaffen, nächstes Jahr den nächsten Schritt zu machen. Natürlich haben wir Salazar und Mamouche abgegeben, die ich, also vor allen Dingen auch Salazar, die wirklich unglaublich wichtig für die Mannschaft sind. Vor allen Dingen Salazar, was der immer an Spielern gebunden hat und auch Meter nach vorne gemacht hat. Ich glaube, den werden wir noch sehr schmerzlich vermissen. Deswegen glaube ich, dass wir die Spieler, ich sag mal, die wir als 1:1-Ersatz geholt haben mit Amuido und den Australier, dass die Mamouche und Salazar nicht 1:1 ersetzen können.
Aber
Jackson Irvine, ja. Aber dass wir jetzt sagen, ein paar Spieler noch im Kader haben, die ja sagen, die es letztes Jahr nicht geschafft haben zum Stammspieler, aber von dem sich Bornemann und Schulz noch für diese Saison noch eine Menge erwarten. Da bin ich am meisten gespannt drauf.
Ja, also ich war auf jeden Fall von Irvine irgendwie ganz, ganz positiv überrascht, weil der auch direkt dann hat der magische FC-Blog, glaube ich, da dieses Video rausgekramt, wie er mitten in der Pandemie da irgendwie Gitarre spielt und um den Leuten Mut zu sprechen. Den finde ich auch, also ne, soweit man ihn jetzt aus der Ferne durch Social Media Sachen erfahren kann, finde ich den unglaublich charismatisch und habe unheimlich Bock, den mal auf dem Platz zu sehen. Amnido fand ich in dem Testspiel gegen Hannover ganz, 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 ganz gut. Der hat sich da auch in vieles reingespissen und konnte dann von den Hannoveranern, die für ein Testspiel auch ziemlich viel rumgeholzt haben, oftmals nur durch einen Foul gestoppt werden. Kasche, wie sieht's bei dir aus? Wen vermisst du vielleicht am meisten? Also ich meine, es sind Buba ist weg, Rio Miachi ist weg, Brodersen ist weg. Wen vermisst du am meisten?
Ja, vermissen. Also ich schließe mich da auch ein bisschen Bobby an, dass ich natürlich die beiden Spielstarken vermisse. Ich glaube aber, dass ich Rio Miachi schon ziemlich toll vermisse, weil diese Positivität, die er ausgestrahlt hat auf dem Platz, dieses, wenn er gespielt hat, war ich weiß nicht, der war um 10 km/h schneller als alles andere, was da auf dem Platz rumlief, ja. Das war schon krass. Ich glaube, dieses Jahr haben wir, also wer, obwohl wen ich mich wirklich richtig freue, ist, ich hoffe, dass Lukas Daschner jetzt, der ist, man hat gesehen, dass er körperlich zugelegt hat, dass er physisch stärker geworden ist. Darauf freue ich mich richtig doll, wenn der sein Potenzial auspackt, dass der uns einen Schritt nach vorne bringt. Ich habe voll Bock auf Eric Smith, wenn der loslegt. Wenn das ist ja quasi trotzdem noch so ein gefühlter Neuzugang, weil er hat ja nicht so viele Spiele für uns gemacht. Und von dem ich mir am meisten verspreche, neben Guido Burgstaller, der vielleicht jetzt auch so ein bisschen als arrivierter Stürmer vorne Dinge wecken weiß, dass Matanovic, unser Youngster, quasi vielleicht so einen leichten kleinen Durchbruch kriegt und das, was er schon letztes Jahr angedeutet hat, was er kann, bevor er verletzt war, dass er das dieses Jahr abrufen kann. Das würde ich mir wünschen, weil das ist, auf den habe ich richtig Bock. Ja, den mag ich richtig gerne. Und Jackson Irvine, ich weiß nicht, wer den Artikel von Mike gelesen hat, also das Spielerprofil dazu, schaut euch bitte diesen Podcast an, in dem er teilnimmt. Der Typ ist echt witzig. Und vielleicht können wir ja für diese Saisonvorschau noch das Bild von, was Michael mir gerade eben nochmal geschickt hat, von Jackson, vor allem bei dem Freundschaftsspiel, wie er da im Metallica-T-Shirt sitzt. Ich glaube, das ist auch echt Gold wert.
Er sieht original aus, wie aus den 80ern, hingebeamt, ja, nach Mordor steht. Mega
cool. Ja. Richtiger Swagger. Ich finde ihn mega gut. könnte auch einfach in der Nordkurve stehen, weißt du? Finde ich super.
Ja, zieh ihm eine Jeanskutte an und es läuft schon. Aber da war jetzt gerade hier die Social-Media-Abteilung unter sich. Michael, wie sieht's bei dir aus? Gibt es jemanden, den du besonders vermisst? Also mir geht es zum Beispiel so, dass ich es schade finde, dass es Bubala jetzt ausgerechnet zu Viktoria Köln zieht, aber schwierig.
Also, um Buba tut's mir tatsächlich leid, weil er eigentlich auch, also er ist ein cooler Typ, ein guter Mensch, hat sich 8 Jahre hier reingeschmissen und den werde ich auf jeden Fall vermissen. Genauso Rio, der wirklich mit seinem Lächeln immer alle verzaubert hat, mit seinen Sprints, aber ja, ist natürlich auch eine riesen Leidensgeschichte, die er hier hingelegt hat und ich glaube, er wäre schon bei jedem anderen Verein, hätte er schon lange nicht mehr gespielt, wenn es nicht St. Pauli gewesen wäre, muss man ganz ehrlich sagen. Insofern, ja, aber das tut mir trotzdem leid, ist klar. Salazar werde ich auf jeden Fall vermissen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass der sich, obwohl er nun ausgeliehen war, schon sehr, sehr stark auch mit dem Verein identifiziert hat, im Gegensatz zu Mamouche. Okay, Mamouche war nur ein halbes Jahr da, aber dem habe ich das völlig abgenommen, Salazar, dass der hier richtig Bock hatte bei uns.
Ja, von Mamouche warst du so zwischendurch genervt, ne?
Ich bin tierisch genervt gewesen von dem so. Ja, auch so von der Attitüde und so, ja. Naja. Auf wen ich mich freue, und ich glaube, der kann eine gute Rolle spielen in der Abwehr, ist der Medic. Na klar, wir haben alle noch nicht so viel gesehen in der Vorbereitung. Wir wissen nur so die Eckdaten von den Spielern. Aber ich glaube, der könnte tatsächlich Stamm spielen bei uns, der Medic, in der Abwehr. Auf den freue ich mich. Ich freue mich auch auf Eric Smith. Ganz klar der ganz klar beste Sechser, den wir haben. Wenn nicht sogar nachher in der ganzen Liga vermutlich. So. Jackson Irvine, ja, da wissen wir auch nur die Randdaten. Da ist viel Licht, aber auch viel Schatten. Also das wissen wir noch nicht, wie der da so ins Spielsystem reinpasst, aber so als Typ auf jeden Fall richtig, richtig gut, dass der bei uns ist. Und ansonsten würde ich mir wünschen, dass Lukas Daschner auch richtig durchstartet diese Saison. Das wäre wichtig, auch um halt die Abgänge zu kompensieren, dass der da seinen Weg findet. Ja, darauf freue ich mich.
Yannick, ich würde nochmal einwerfen, dass ich es auch gut finde, Spieler, die wir noch nicht vermissen. Und zwar, dass ein Becker, der jetzt nur noch ein Jahr Vertrag hat, also weiß ja nicht, ob er nochmal verlängert wird oder nicht, den hätte man ja theoretisch auch verkaufen können, wenn man Geld gebraucht hätte. Ein Chiré mit 9 Toren und 7 Vorlagen auch noch nicht verkauft. Also bin ich auch ganz glücklich über die beiden, die wir noch nicht vermissen müssen.
Das ist aber auch noch nicht durch, ne, Bobby? Also die beiden sind noch da, weil das Transferfenster ist noch wie lange offen? Also noch ziemlich lange offen. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, ne?
Ja, hast du recht, aber ich stand jetzt, gehe ich mal davon aus und gucken, was die Zukunft bringt.
Also ich glaube, da für einen Becker und für einen Chiré gibt es beides eine Schmerzgrenze. So. Und wenn jemand bereit ist, das hinzulegen, dann sind die leider ganz schnell weg. Und bei Becker wird es wahrscheinlich sogar Sinn machen halt für den Verein. Muss man mal klar so aussprechen.
Ja, aber also für den Verein vielleicht, wenn da jemand einen entsprechenden Betrag hinlegt, aber für den Jungen selber finde ich, weiß nicht wie lange, also im Kopf jetzt nicht, wie lange er noch Vertrag hat, aber der sollte zumindest nächste Saison noch bei
noch
uns.
Ein Jahr.
Nun bis nächstes Jahr noch. Okay, dann sollte genau. Man jetzt als Bornemann sagen, Mensch, Junge, verlänger noch bis 2023. Und dann, wenn dann im Sommer 22 das entsprechende Angebot kommt, dann lassen wir dich auch gehen, wenn du dahin möchtest, wo das Angebot kommt. Aber
ja,
man sieht seine Ansätze. Entschuldige.
Da wäre ja Bäcker blöd, wenn er das jetzt machen würde. Also ich würde das noch die nächsten Wochen abwarten und mal gucken, was passiert tatsächlich. Also,
ja, aber ich finde es zu früh. Also, ich finde es zu früh.
Das ist eine andere Frage.
Ja, gut, aber das ist ja was ganz anderes. Also wir haben doch alle Football Leagues gelesen und wissen, wie das funktioniert, das Spiel. Und
also das Gute ist ja zumindest bei Chiré, dass er ja noch 2 Jahre Vertrag hat. Also dass man denen auch bei einem bisschen besserem Angebot noch sagen kann, so ey, du spielst noch mal ein Jahr für uns, das hat ja letztes Jahr ganz gut geklappt. Und wenn du dann wieder so gut bist, dann wird immer noch ein guter Verein ankommen und fragen und dann kriegen wir immer noch Geld für dich. Bei Becker ist natürlich jetzt halt blöd, dass er ins letzte Jahr geht, was ich aber auch grundsätzlich schade finde. Er ist ja aus unserer Jugend schon so lange da, der wäre ja eigentlich nochmal jemand mit so Potenzial gewesen, spielt lange für uns Richtung Ball, Color, aber da ist er wahrscheinlich ein bisschen zu gut für.
Ja. Ja, also da mache ich mir auch keine Hoffnung. Ich bin jetzt nicht so pessimistisch wie Michael, dass es vielleicht jetzt noch diesen Sommer weggeht für ihn. Aber dass der Junge nicht bis in seine 30er bei uns spielt, das ist jetzt schon klar.
Nee, ich sehe das aber ähnlich wie Michael, weil jetzt kann der Verein noch Geld dafür für ihn bekommen. Richtig Geld, also ein relativ gutes Geld für ihn bekommen, weil er hat letztes Jahr eine herausragende Rolle trotz in der Mannschaft gespielt, auch wenn Mamouche und Salazar da so präsent waren. Wenn man gesehen hat, wie er die Achterposition interpretiert hat, mit Salazar zusammen, ihn immer mit abgesichert hat, immer wieder vorgestoßen ist, auch beim Pressing über die Halbseite immer gekommen ist, das war schon echt stark. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass ihn einer auf dem Zettel hat, wenn er da aber irgendwie eine Lücke stützen muss, füllen muss.
Aber es ist ja tatsächlich immer die Frage, kriegst du jetzt noch, sagen wir mal, über 1 Million für den, aber verlierst mit einem deiner besten Spieler und dann stehst du im Winter wieder da mit 7 Punkten, das hatten wir ja auch schon in der Region öfter mal, und dann steigst du am Ende ab und machst minus 40 Millionen. So ist halt einfach mal, der Verein sich ja auch mal dazu entscheiden, ey, so wir sind ja im Vergleich zu anderen Vereinen finanziell jetzt auch nicht so schlecht aufgestellt, dass wir einfach mal sagen, so ey, komm, wir behalten mal einen guten Spieler und versuchen auch mal sportlich ein bisschen was zu reißen.
Ja, aber wenn du dir unsere Kaderliste an, darf ich kurz?
Ja, klar, Kascha.
Wenn du dir unsere Kaderliste anguckst, was wir für ein Überangebot am Mittelfeld haben, also da musst du halt mal gucken, was machst du mit dem Buchtmann, was machst du mit dem Cordes, was macht ein Ditken? Ich meine, klar ist, hat Becker einfach Potenzial, das hat da einfach so ein Megapotenzial.
Du musst da, also diese Achterposition in diesem System, die sind ja richtig wichtig. Die Spieler müssen richtig viel laufen und Zug nach vorne haben. Ein Benatelli kann das nicht. Ein Buchtmann eigentlich auch nicht, wenn man ehrlich ist. Der ist auch eher Sechser. Arimu ist auch ein Zerstörer, der spielt nicht nach vorne. Und wenn du jetzt Becker abgibst, dann kannst du mit zwei defensiven Achtern spielen, aber dann geht unser System nicht mehr auf. Und das,
ja, du kannst ja noch einen Ditken einsetzen.
Aber Ditken kannst du nicht als Achter spielen. Also jetzt, um das mal tick überspitzt zu sagen, dem springt jeder Ball bei der Annahme 3 Meter weg. Das kannst du auf dem Flügel oder als Stürmer vielleicht machen. Stimmt, aber auf der Achterposition ist das nicht möglich. Und wenn wir Becker abgeben, dann hast du auf der Achterposition, nachdem Salazar weg ist, wirklich so ein dimenses Loch. Und was bei diesem System die Position so wichtig ist, also da muss man wirklich aufpassen und vielleicht einmal nicht das Geld anstreichen, einen sauren Apfel beißen, aber dafür zumindest mal gut aufgestellt sein und gut in die Saison zu kommen.
Bin ich völlig deiner Meinung. Aber die Realität ist ja, sie kriegen jetzt, wenn er den Vertrag nicht verlängert, bisher nicht verlängert hat, kriegen sie nur jetzt noch Geld. Oder in der Winterpause.
Ja, genau, klar. Die Frage ist ja auch nochmal, die ich mir stelle, wie ist eigentlich gerade das Gehalts- oder das Ablöseniveau? Das habe ich noch nicht richtig durchschaut. Also es müsste sich ja nach unten irgendwie verändert haben, das Ganze. Also sind vielleicht 3 Millionen die neuen 1,5 Millionen oder so, ne? Also das wissen wir alles noch nicht. Wir wissen auch nicht, wie der Verein, wie das wirtschaftlich im Hintergrund. Klar, wir wissen ein bisschen was, aber jetzt auch nicht alles. Also da gibt es so viele Entscheidungen, Sinn würde es machen, wenn er jetzt gehen würde für viel Geld, auf gut Deutsch gesagt.
Okay, dann bremse ich eure Diskussion mal ein bisschen ein. Sagt mal jeder eine Zahl, ab der er denkt, ab der Becker gehen dürfte. Kasche. Michael sagt 2?
Nee, 2,5 sage
ich. 2,5, Kasche?
Ich bin auch bei 2,5.
Bobby?
Ab 2 wird er.
Ab 2 aufwärts, okay.
Ich könnte also das wäre natürlich nicht klug, aber ich glaube, ab der Summe würden die.
Das wäre genau der Marktwert, der jetzt gerade bei Transfermarkt kolportiert wird.
Ich habe nicht nachgeguckt.
Ich gerade schon.
Ich habe auch nicht geschummelt.
Nee, alles gut. Ich wollte das ja nur einordnen, wo eure Schmerzgrenze einzuordnen ist. Also ich würde dir tatsächlich dann um eine halbe Mille nach oben auf drei schrauben, weil ich einfach glaube, dass Bornemann jetzt gerade, während wir hier sitzen und reden, hat Bornemann schon mit Finn zusammengesessen und sich überlegt, Mensch Junge, wie soll denn das alles laufen hier? Und dann verlängert er jetzt einfach bis 2023 und wir verkaufen ihn im nächsten Jahr für 4 Millionen und dann ist alles super.
Wo hast du denn den Marktwert nachgeguckt? Also auf Transfermarkt ist das so, dass da die Vertragslaufzeit keine Rolle spielt. Also da ist auch ein Spieler, der keinen Vertrag mehr hat oder nur ein halbes Jahr, hat genauso einen hohen Marktwert wie jemand mit 5 Jahre Vertragsjahr. Also die anderen Vereine wissen ja auch, wenn du noch ein Jahr Vertrag hast, der Verein muss jetzt verkaufen. Deswegen sind die dann eigentlich immer noch mal einen Tick niedriger anzusetzen als der Marktwert von Transfermarkt, wenn man den überhaupt hinzuziehen kann.
Das ist ein rein leistungsorientierter Marktwert dort, ohne die Nebenbedingungen zu sehen und zu wissen, ne?
Ja gut, aber als grobe Orientierung kann das ja trotzdem dienen. Jetzt wollen wir uns aber gar nicht bei Finn und Lebecker irgendwie wie aufhalten, sondern lass uns doch noch ein bisschen gucken.
Doch!
Nein, das Segment soll hier nicht länger werden als nötig, Kasche. Tatsächlich ist es so, dass mit Timo Schulz, der jetzt seit letztem Sommer bei uns ist, er ist einer von drei Trainern, die jetzt eine Saison auf dem Buckel haben. Kleines Quiz an euch. Wer sind die anderen beiden Vereine in der kommenden Saison, die ihren Trainer auch schon seit dem letzten Sommer haben?
Einer ist ja offensichtlich.
Nämlich?
Der ist ja schon ein bisschen länger da, in Heidenheim, glaube ich. Heidenheim.
Ich rede genau von zwei anderen Vereinen, die auch im Sommer 2020 ihren Trainer bekommen haben. Also ziemlich genau die gleiche Amtszeit wie Timo Schulz.
Boah, ne.
Nee. Karlsruhe?
Ja, korrekt.
Ja, doch, gut. Und?
Ja, und Dresden?
Nee, Kaczynski war doch vorher da.
Der ist Gott sei Dank schon wieder weg.
Der wurde 5 Tage vor Spiel, vor Saisonende entlassen worden, Kaczynski.
Nürnberg.
Ja, du hast vollkommen recht.
Das war der Co-Trainer von Nagelsmann.
KSC und Nürnberg sind genau seit letztem Sommer. Aber auch also alle irgendwann im Juli gekommen. Wie blicken wir denn auf die Amtszeit von Timo Schulz zurück bisher?
In 4 Folgen.
Wie in Timo Schulz. Und du persönlich, Michael?
Ja, also das war ja so eine Achterbahnfahrt für ihn vor allen Dingen und das tat mir total leid, weil ich bin der festen Überzeugung, dass der genau der Richtige bei uns ist. Nicht nur mit seinem Background als Spieler früher und fest und tief im Verein verwurzelt, auch mit seiner Spielphilosophie, also vom Tempo kommend ich glaube, die mussten sich erstmal zurechtruckeln, da auch mit seinem jungen Co-Trainer-Team. Aber ich glaube, ich hoffe, dass das mal was Langfristiges ist und das wirkt so. Und wir sind da einmal richtig knietief durch die Scheiße gegangen in der Hinrunde und ab jetzt ist nur noch alles toll, hoffentlich.
Ja, ich denke auch, so, wenn du ihn in der Scheißphase nicht vom Hof gejagt hast, dann musst du mit ihm jetzt auch den Weg weitergehen, egal wie holprig der noch weitergeht. Oder würdest du es anders sehen, Kasche?
Nö. Gar nicht. Ich, wie gesagt, ich habe das ja eben schon gesagt, ich fand den Fußball, den wir gespielt haben, der war leider nicht erfolgreich in der Hinrunde, aber ich fand ihn gut. Also du konntest halt eine Spielidee sehen und eine offensive Spielidee und eine, die Spaß machen kann, wenn alles funktioniert und das, was ich eben auch sagte, wenn diese Elemente da sind, die funktionieren, dann konntest du sehen, wie viel Spaß dieser Fußball gemacht hat, wie gut wir im Kollektiv dann auch funktioniert haben. Und ich fand das echt, finde das so, wie Timo Schulz das gemacht hat, genau richtig bisher. Und jetzt auch mit den 4 Folgen die Tim da produziert hat, nochmal auch mit diesem Background zu haben, wie das die ganze Saison gelaufen ist, auch mit diesem, das, was du eben auch schon sagtest, mit diesen ganzen Defiziten, die da zu Saisonbeginn da waren, der hat da schon ganz schön viel aus der Mannschaft rausgeholt.
Bobby, wie siehst du die erste Saison von Timo Schulz?
Sehr positiv. Ich habe sie am Anfang schon mal durchgehen lassen. Ich glaube, er war in der Hinrunde echt, oder auch am Anfang der Saison, mit die ärmste Sau, dass er echt eine relativ zerstörte Mannschaft in jeglicher Form bekommen hat. Und auch die Qualität, das hat er ja auch öfter mal erwähnt im Training, dass ein Stürmer außer Burgstaller und mit Abstrichen Matanovic auch im Training das Tor nicht treffen, auch echt einfach die Qualität gefehlt hat. Und wie Kasche schon meinte, dass echt also von Beginn an die Spielidee zu erkennen waren, aber auch einfach die Spieler oder auch in dem Moment die Überzeugung von den Spielern, das einfach nicht hergegeben hat, aber dass man das mit Transfers im Winter und mit Aufbauarbeit dann so hinbekommen hat. Das ist, glaube ich, seine Leistung, die sowieso schon sehr hoch anzurechnen ist, noch viel höher anzurechnen.
Okay, dann wäre noch die Frage, was Trainer und Kader angeht. Michael, brauchen wir noch jemanden oder gehen wir mit dem Team, was wir jetzt so Stand heute 12.07. kennen, in die Saison?
Also wenn der Kader jetzt so bleibt, keine Abgänge mehr sind, würde ich sagen, brauchen wir noch einen im offensiven Mittelfeld, würde ich sagen.
Hast du einen Wunschkandidaten?
Nö. Weil das wird nachher sowieso wieder irgendjemand sein, der den wir nicht auf dem Zettel haben, der irgendwie aus der zweiten isländischen Liga kommt oder so, das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber der irgendwo vielleicht sogar gerade genauso wie Jackson Irvine irgendwie vertragslos war, aber trotzdem ganz gute Werte mitbringt. Irgendwie sowas wird das sein, vermutlich. Und genauso wie es Schulle auch im letzten Jahr schon gesagt hat, ich hole hier 1, 2, 3 Spieler, das werden so Überraschungseier werden, könnte ich mir vorstellen, dass er da nochmal einen hervorzaubert irgendwo her. Ja, also Bornemann und er.
Vielleicht von Kaitar Almaty. Ich habe jetzt gedacht, das ist ein Verein in der ersten kasachischen Liga. Da ist Streli Bamba war dazu jetzt und ist jetzt bei Hansa Rostock. Man weiß es nicht. Bobby, brauchen wir noch jemanden oder gehen wir mit der Mannschaft in die beste zweite Liga aller Zeiten laut Medien?
Also ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was abgeben. Das war ja auch vor dem Transfersommer das Ziel, dass wir den Kader verkleinern. Das ist ja schon ein bisschen passiert, aber das muss, glaube ich, noch ein bisschen weiter passieren. Und also ein weiterer Achter, auch wenn Becker bleibt, wäre trotzdem noch ein weiterer offensiver, laufstarker Achter wirklich wichtig.
Jetzt geht das Thema wieder los.
Ja, alles gut. Und ich glaube, wir könnten auch noch einen, wobei Dascha kann auch ganz vorne spielen, vielleicht könnten wir auch noch vorne eingebrauchen, aber auf jeden Fall ein Achter und falls das nötige Kleingeld noch irgendwo auf dem Kiez rumliegt, vielleicht noch vorne ein.
Kasche, was fehlt für dich noch?
Ich bin komplett in Bobbys Meinung und ich glaube, dass wir wirklich noch einen Achter brauchen. Also da bin ich auch fest von überzeugt. Vielleicht brauchen wir sogar zwei, wenn Becker geht. Und das, was auch Bobby sagte, wir müssen den Kader noch verkleinern, weil wir haben immer noch also wenn du dir das Mittelfeld anguckst, ist halt, wie viele Spieler wir da haben. Das sind echt ganz schön viele. Da wird aber bestimmt auch noch viel in so Leihgeschäften passieren, aber einen Achter brauchen wir auf jeden Fall noch. Sehe ich genauso.
Also auf die Gefallen, dass ich mich gerade verzählt habe, handgezählt haben wir jetzt noch 31 Leute im Kader. Das wäre so ein, ja, kann vielleicht noch einer kommen, 2, 3 gehen, dann hätte man so plus minus 30 Kader. Das sollte ja eigentlich dann ganz, wenn die Positionen, die ihr euch wünscht, noch besetzt werden, sollte das ja passen.
Ist ja vielleicht noch eine Milchbubi-Rechnung, dass wenn man noch vielleicht 3, 4 abgibt, dann ist ja das nötige Kleingeld für einen etwas besseren noch da, sage ich jetzt mal.
Genau. Ja. Müsste man ja mal durchrechnen.
Ich glaube tatsächlich, dass noch kurzfristig irgendwie so 1, 2, 3 Perspektivspieler eher verliehen werden. Das sind aber jetzt nicht Spieler, mit denen wir irgendwie nennenswerte Ablösesummen generieren können, so, ne?
Ich muss auch noch mal eine Sache einwerfen. Ich glaube, es wird auch noch, wir fangen ja, oder die Saison fängt ja schon an, bevor das Transferfenster schließt. Vielleicht wird ja auf der Torwartposition noch was passieren. Also die sagen ja, Stand jetzt sind wir da ganz gut aufgestellt, aber ich sag mal, die werden sich die ersten Spiele angucken und dann gucken, ob einer von den beiden das Potenzial hat, über eine ganze Saison zu gehen. Sonst glaube ich, dass sie auf der Position auch noch mal was machen würden.
Ich hab das auch nur den so haben wir noch gar nicht gesprochen, ne?
Über Nikola Vasil.
Ich hab nochmal ganz kurz nur über die Medien mitbekommen, dass da wohl noch der Wunsch da sein könnte, noch einen dritten Torwart zu haben mit viel Erfahrung, der so ein bisschen die Zweiergruppe aufmischt im Training. Deswegen kann da durchaus noch was passieren, denke ich.
Das schreit ja quasi nach Philipp Herwagen.
Ja, ich glaube, Tim hat es auch schon gesagt, oder Mike oder so. Genau. Mhm.
Nein, also ja. Philipp Herwagen, das habe ich in meiner Saisonvorschau zum SV Sandhausen mit Stefan ausgemacht. Der wird einfach, ich habe ihn jetzt letztens gesehen, als Justus vom Fanladen verabschiedet worden ist, war er zusammen mit Robin Himmelmann, war er vom Fanladen und hat Justus verabschiedet. Der wird einfach Nachfolger von Matze Hain als Torwarttrainer bei uns. Der ist auch schon 38, der Mann.
Das könnte ich mir auch gut vorstellen irgendwann, ja.
Ja, aber das führt jetzt alles hier zu weit. lass uns mal so ein bisschen gucken, jetzt kommende Saison. Wir hatten off-air schon so ein bisschen gesprochen, wie ist denn das jetzt hier, Saisonstart gegen Kiel und so. Laut Medienberichten, abhängig von der Genehmigung des Gesundheitskonzeptes oder des Hygienekonzeptes, dürfen wir knapp 30%, Entschuldigung, am ersten Spieltag gegen Holstein Kiel empfangen. Das, ich glaube jetzt von 8.900 war jetzt die Rede. Auf die Tickets kann man sich jetzt bewerben. Ich persönlich stehe mittlerweile, damals, als man noch einer von 2.500 sein konnte, habe ich gesagt, nee, ich gehe erst wieder hin, wenn alle dürfen. Mittlerweile bin ich auf so einem Punkt, wo ich sage, ich habe so Bock, wieder da drin zu stehen. Und wenn ich dann nur mit Anführungsstrichen nur 9.000 stehe, das ist eine Zahl, die ich mir seit anderthalb Jahren nicht mehr vorstellen kann, dass ich mit denen gemeinsam irgendwo eine Örtlichkeit besuche. Wie seht ihr das, Michael? Du hast schon, glaube ich, off-air gesagt, du wirst dich bewerben auf eine Karte. Wie machen die anderen beiden das? Also Michael, fang mal an, dann also, Bobby, dann Kasche.
Also erstmal muss ich dir sagen, dass du sitzen werden musst und nicht stehen darfst, wenn du dabei bist.
Das ist mir klar.
Okay, also ich werde am Donnerstag um 10 da mich um eine Karte kümmern. Ich denke mal, das sollte gut durchgehen mit der Karte, wenn man da um 10 dabei ist. Sollte das kein Problem sein, eine Karte zu bekommen. Also ich wäre gerne gegen Kiel dabei, um erstmal das mitzunehmen. Ich habe mich ja damals auch in der letzten Saison, hatte ich mich auch in der Kartenlotterie angemeldet für das Spiel gegen Heidenheim bei dem 4-2-Sieg und da war ich auch mit dabei. Und das war natürlich total merkwürdig und komisch, aber trotzdem mal wieder schön, da im Stadion zu sein, ein bisschen Zeit zu verbringen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es könnten 9.000, 8.100 dabei sein, könnte ich mir vorstellen, ist da schon ein bisschen was los. Also so nach der langen Durchstrecke könnte das schon ziemlich geil werden.
Ich hatte noch letztes Jahr ein paar Mal das Glück, mit dem AFM-Radio im Stadion zu sein. War jetzt auch vor einigen Tagen beim Viertelfinale Italien-Belgien und das ist echt einfach nochmal was komplett anderes. Ich glaube, da waren 14.000 zugelassen und das ist wirklich ein ganz anderes Spiel, wenn da Zuschauer sind. Es macht einfach ein bisschen mehr Sinn und auch für alle mehr Spaß. Deswegen freue ich mich einfach grundsätzlich sehr darauf, dass vor allen Dingen das Millerntor wieder gefüllt sein wird.
Kasche, du aus der Ferne?
Ja, für mich ist es ja immer so, dass ich vielleicht maximal 4-5 Spiele in der Saison sehen kann, also jetzt Heimspiele. Daher wird das bei mir ein bisschen, ist das bei mir natürlich so ein bisschen zweischneidiges Schwert, vor allem, weil ich gerne dann lieber auswärts fahre, was bei mir in der Region noch irgendwie stattfindet. Und da sind ja Auswärtsfans noch nicht wirklich zugelassen, also das ist, oder ist es noch nicht wirklich klar, welche, ob Auswärtsfans dann wieder dürfen, was ich ein bisschen schade finde. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwann wieder aufwärts geht. Also ich vermisse es einfach dolle, egal ob zu Hause oder auswärts.
Ja, ich glaube, das geht uns allen so. Ich habe aber gelernt in der Vorbereitung auf mein Gespräch mit der Gesprächspartnerin aus Darmstadt, dass gerade der SVD sich stark gemacht hat für ein Konzept, und das auch wohl vor der in der Konferenz oder dem Treffen mit der DFL vertreten möchte, dass es möglichst schnell auch Gästefans ermöglicht werden soll, ein Auswärtsspiel zu besuchen. Weiß nicht, also du bist ja da relativ in der Nähe. Vielleicht hast du ja aufgrund der geografischen Lage da die Chance, dass sie sagen, okay, jemand aus dem Umkreis so und so darf dann zum Spiel Darmstadt gegen St. Pauli kommen.
Das wäre natürlich schön, aber wobei ich sagen muss, dass das ist ja dann immer so mit Auswärtsspielen und Flüchen. Jedes Mal, wenn ich nach Darmstadt fahre, und jedes Mal haben wir verloren. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch hinfahren kann. Das muss ich noch mit mir selber ausmachen.
Alle Flüche werden mal gebrochen. Guckt letztes Jahr Heidenheim an. Also da haben wir ja sonst auch noch nie was geholt. Und wahrscheinlich warst du nicht da, aber es könnte ja durchaus sein, dass jeder Fluch auch mal auch in deiner Anwesenheit gebrochen werden kann. Ihr Lieben, wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten dafür, dass das Segment jetzt nicht so viel länger werden soll als die anderen Segmente. Die HörerInnen und Hörer, die jetzt schon seit Teil 1 dabei sind, haben schon einige Stunden in den Ohren. Ich hoffe doch, ihr habt alle brav von Anfang bis Ende gehört. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich lasse euch aber nicht gehen ohne eine kleine Prognose. Wo geht's denn nächste Saison hin, Michael? Ein Tabellenplatz-Tipp von dir.
Ja, also das ist wieder so ein bisschen so eine Saison, wo wir ein bisschen durchgerüttelt werden. Ich gehe davon aus, dass wir wieder so zwischen Platz 9 und 11 einlaufen werden, leider nur. Dass aber dann die Saison ist, bevor es richtig in der übernächsten Saison losgeht.
Und wie landen wir auf dieser 9 bis 11? Entspannt oder mit einem Krimi, so wie letztes Jahr?
Also ich wünsche mir, dass es entspannt wird, dass wir vielleicht auch mal so oben so zwischenzeitlich auf Platz 5, 6 sind, um ein bisschen dran zu kratzen. Also eher, wie soll ich das sagen, also eher nicht unten, also unten reinrutschen, sondern eher oben mit dran kratzen mal zwischendurch so.
Also oben mitmischen und am Ende abreißen lassen. So wie auf der Bergetappe von der Tour de France, wo dann irgendwann die nicht ganz so gut müssen, dann abreißen lassen.
Ja, vielleicht ist es auch mal ein schöner Herbst, wo wir schon so da oben mit dabei sind und dann ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, wir werden nicht da oben mitmischen, so auf Dauer, diese Saison.
Also du sagst jetzt 9, oder was habe ich da jetzt rausgehört? 9, 10.
Ich habe gesagt, zwischen Platz 9 und 11 habe ich gesagt. Ja, dann nehme ich wieder Platz 10.
Okay, schreibe ich mir auf. Das wird nächsten Sommer abgefragt.
Alles klar.
Kasche, was sagst du?
Boah, ey, Glaskristallkugel, ne? Ich glaube, das ist ja die schwerste, die spannendste, beste zweite Liga aller Zeiten, ne? Und wir werden da dieses Jahr nicht so eine große Rolle drin spielen. Nichtsdestotrotz werden wir schön Fußball spielen, aber ich bin auch ungefähr bei Platz 10. Aber auch eher so ein mal kurz nach oben und dann kriegen wir ein paar Mal auf den Deckel und dann bleiben wir so bei Platz 9, 10. Das würde ich auch sagen.
Okay, dann sage ich jetzt 9, weil Michael schon 10 gesagt hat. Bobby, was sagst du?
Ich glaube, dass wir richtig gut in die Saison starten werden. Also so richtig, richtig gut. Aber dass dann, wie du schon gesagt hast, das Tour de France-System Phänomen eintreten wird und wir dann schlussendlich, ich sag mal so, auf dem 12. eintrudeln werden.
Boah. 12, ja. Okay, jetzt haben wir 9, 10 und 12, da muss ich ja hier ein bisschen Optimismus versprühen. Ich sag 8.
Das ist ja richtig optimistisch.
wenn du überlegst, was da vorne schon alles, als Platz 4 ist schon weg. So, Platz 1 und 2 auch, an wen auch immer, aber das werden wir nicht.
Also wenn Rostock auf dem 18. runtergeht, können wir auch 15. werden.
Hauptsache vor Rostock, meinst du?
Ja, und falls sie 18. werden, schon noch 1, 2 Plätze dazwischen, aber grundsätzlich ja.
Okay, ich verlange euch jetzt nicht noch ab, irgendwie Auf- und Absteiger zu tippen, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Gibt es noch berühmte letzte Worte, bevor wir jetzt hier dieser 7. Teil dieser Saisonvorschau zumacht?
Ja, ich glaube, oder mein Gefühl sagt mir, dass sich dieses Jahr alle Hörer und Hörerinnen auf eine zweite Pokalrunde freuen können.
Oha. Wollen wir spoilern und sagen, dass du das besprichst, das Spiel?
Nee, ich mache das erste in Magdeburg, mache ich. Da bin ich danach fein raus, aber ich bin mir trotzdem sicher, dass es ein zweites geben wird.
Okay, Bobby bespricht die erfolgreiche erste Pokalrunde. Kascha, hast du noch berühmte letzte Worte?
Ich freue mich mega auf die zweite Saison beim Millanton VDS, NDS. Richtig mega. Freue ich mich einfach drauf. Wird ein Knaller.
Das hoffen wir alle. Michael, von dir noch was Berühmtes als letztes?
Ja, also ich würde mich wirklich also im Idealfall freuen, wenn sich jetzt so während der Saison die Stadien sukzessive peu à peu füllen würden mit Menschen, dass uns dieser ganze Bums hier nicht nochmal um die Ohren gehauen wird, dass es keine Rückschläge gibt, dass wir auch wirklich irgendwann diese Saison wirklich mit 30.000 Menschen wieder im Stadion sind. Das wäre mein größter Wunsch.
Ja, das sind auf jeden Fall schöne Schlussworte, denen ich mich anschließen kann. Aus rein persönlicher Sicht muss ich sagen, ich bin jetzt froh, dass mit dem Gespräch mit euch dieses letzte Segment eingesprochen ist und ich mich jetzt in den nächsten Tagen an den Schnitt setze. Und ja, wenn die HörerInnen das hören, hat alles geklappt und ihr hört das hoffentlich so ungefähr eine Woche vor Saisonstart und ich freue mich mega auf Feedback, bin oder freue mich über Unterstützung, die ich aus meinem Team selber bekommen habe, was so Ratschläge und wie könnte man es machen und wie könnte das alles aussehen. Das hat sehr gut getan, hat sehr viel Spaß gemacht, war aber auch anstrengend. Ich habe sehr viel Kaffee getrunken, sehr viel geraucht in den letzten Tagen. Aber es hat Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie ihr dieses Baby, was jetzt hier dann mit diesem Teil dann auch seinen letzten Teil findet, wie ihr das finden werdet.
Ja, auch nochmal vielen Dank, Yannick, an dich, dass du dir das Projekt quasi erdacht hast, ans Bein gebunden hast und dann auch erfolgreich umgesetzt hast. Ich bin sehr gespannt auf die 7 Folgen.
Ja, wie erfolgreich das ist, werden wir dann hören. Aber danke dir. Gut. Wenn ihr nichts mehr habt, danke euch das für eure Zeit und ja, ich freue mich auf eine gemeinsame Saison mit euch.
Ja,
jo,
ich mich
auch
auch.
rein.
Tschüss.
Ich mich auch. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss. Ciao, ciao.